stellen uns jetzt vor, wir haben hier so ein Jingle. Dim, 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 dim.
Dim, dim. Ich finde toll, wenn was mit Schlagzeug kommt.
Dim, 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 dim. Anne.
Anton.
Hi.
Hi.
Wir haben heute ein bekanntes Gesicht.
Ja, wobei wir sind im Podcast, ne? Also eine bekannte Stimme.
Eine bekannte Stimme, du hast recht.
Wobei, ist zurück.
Wobei vielleicht werde ich dich noch irgendwann mal noch dazu bringen, dass wir daraus ein Videopodcast machen.
Ja.
Dann hat man auch endlich Gesichter dazu.
Aber manchmal, wenn man sich so das dein Augenrollen anguckt, ist besser, wenn man nur hört.
Ja, dann würde ich ja das Augenrollen wegschneiden.
Ach so. Auf jeden Fall haben wir heute wieder den Michael Reinhardt bei uns. Kommt als Gast immer gerne zu uns und er hatte bei unserer letzten Folge, die wir mit ihm gemacht haben, zum Thema Eingruppierung auch ja schon angedeutet, dass er in seinen Terminkalender gucken wird, um mit uns eine Podcast-Folge zum Thema AT und Abgrenzung zum Tarifbereich zu machen.
Ist sehr gut.
Also hat sich sozusagen das schon selbst, wie soll man sagen?
Eingeladen.
Hat sich selbst eingeladen, selbst eingebrockt, selbst gewähltes Schicksal.
Ja, sehr gut. Und ich habe sogar tatsächlich auch eine Zuhörerfrage für ihn vorbereitet.
Ah, okay.
Und ich bin mal gespannt, wie er darauf antworten wird.
Genau, also dann freuen wir uns jetzt mit dem Michael über das Thema AT und T zu sprechen. Lass mal rein. Michael, herzlich willkommen in der mittlerweile dritten Folge Radio Mittelhessen. Hört sich ein bisschen an wie Kinderquatsch mit Michael, kennst du das noch?
Ja,
das
kenn ich noch.
Das ist hier Podcast mit Michael. Dritte Folge, herzlich willkommen, schön, dass du wieder bei uns bist.
Nur mit ein bisschen Quatsch. Aber vielen Dank, ja, zum dritten Mal. Rekord.
So langsam Dauergast, eigentlich können wir schon so einen Platz hier einfach fertig machen. Ne?
Ja, wobei du ja, Anton, das letzte Mal gesagt hast, du willst ihn eigentlich gar nicht wieder einladen.
Ja, weil er so gemein zu mir ist.
Heute ist er bestimmt nicht gemein zu dir.
Ja, aber also wenn ich ein viertes Mal eingeladen werde, dann ändern wir auch den Podcast-Namen bitte.
Gut, und jetzt den Michael auch zu ärgern, habe ich, bevor wir mit der richtigen Folge auch anfangen, gab es auch eine Zuschauerfrage oder Zuhörerfrage, die ich dir gerne mal vorlesen würde. Und du kannst dich dann entscheiden, ob du sie beantworten würdest oder ob ich das dann rausschneide.
Ich habe so eine Tröte, wo ich dann beantworte ich nicht.
Also, hallo erstmal. Wie ist die Sicht der IGBC auf die Frage Tarifverträge im Verhältnis zur Betriebsvereinbarung? Wenn man jetzt den Manteltarifvertrag der chemischen Industrie nimmt, in dem man eine Entlohnung nach Entgeltgruppen, nach Tätigkeiten beschrieben ist und sich dann einige unserer Konzerne und deren Betriebsvereinbarung ansieht, dann stelle ich mir die Frage, ob das Günstigkeitsprinzip und der Tarifvertrag in einem eigentlichen Wording eigentlich noch gültig ist. Wenn diese Betriebsvereinbarung gerade bei dem Thema Entlohnung diesen Tarifvertrag teilweise bis gänzlich ausheben. Ich mache ein Beispiel. Die Stellenbewertungskommission bewertet eine Stelle in einem Chemieunternehmen als E8. Mein Verständnis zur Gehaltsentwicklung wäre, dass ich nun als Neuanfänger auf diese Stelle bei einer E8-Bezahlung alle 2 Jahre aufsteige, bis ich nach 6 Jahren die 100%ige Bezahlung erhalte. E8-6. Meiner Interpretation nach sind diese zeitliche Bedingungen Steigerung des Gehalts damit zu begründen, dass innerhalb dieser 6 Jahre die Kompetenz erlangt wird, 100% dieser Stelle zu erfüllen. Jetzt macht dieser Chemiekonzern gemeinsam mit dem Betriebsrat eine Gesamtbetriebsvereinbarung. In dieser Gesamtbetriebsvereinbarung wird geregelt, dass Neuanfänger nicht bei E8 starten, sondern prinzipiell insbesondere nach der Ausbildung vorerst auf E6 beginnen. Zusätzlich wird in die Stellenbeschreibung eine Zeit eingetragen, welche voraussichtlich benötigt wird, um die volle Kompetenz und demnach die volle Bezahlung zu erhalten. In diesem Fall gehen wir davon aus, dass der Betrieb vorgibt, dass für diese Stelle eine Zeit von 4 Jahren vorgegeben ist. Nun könnte man ja denken, fortschrittlicher Sozialpartner, man braucht nur 4 Jahre bis zur 100%igen Bezahlung. Dem ist in diesem Beispiel allerdings nicht so. Im Gegenteil, man braucht 4 Jahre, um überhaupt erstmal in die E8 zu gelangen. Anschließend muss man weitere 6 Jahre warten, bis man dann auf die E8-6 ist. Dies bedeutet also im Umkehrschluss, dass man nicht nach 6 Jahren, wie im Tarifvertrag beschrieben, seine 100%ige Bezahlung bekommt, sondern erst nach 11 Jahren. Dazu sollte man erwähnen, dass auch die Umgruppierung bis auf die, in diesem Beispiel 8, innerhalb der 4 Jahre nicht zwingend an die 4 Jahre gebunden ist, sondern von der eigenen Wahrnehmung und Interpretation des Vorgesetzten abhängt. Die Frage, die ich mir also stelle, auch wenn ich informiert bin über die Auslegung von Tarifverträgen in Gesamtbetriebsvereinbarungen, ist folgende. Ist das nun genannte genannte Beispiel einer innerbetrieblichen Handhabe von den in Tarifverträgen beschriebenen Regeln zur Bezahlung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht eigentlich eine Umgehung des Tarifvertrages? Zweite Frage, ist ein solches Verhalten nicht entgegen dem Günstigkeitsprinzip? Werden die Werte der Sozialpartnerschaft, das Engagement und die Errungenschaften der Mitbestimmung der gewerkschaftlichen Bewegung nicht mit Füßen getreten, wenn man sich anschließend daraus hinstellt und sich das IGBCE-Symbol neben die Firma hängt und sagt, wir sind ein Sozialpartner, wir sind gute Arbeitgeber? Ist es nicht eine grundlegende Frage, das Verhältnis zwischen Arbeitszeit und Arbeitsleistung und Bezahlung? Mich würde sehr interessieren, was eure Meinung zu diesem Thema ist und ob ihr vielleicht meine Entrüstung darüber auch teilt. Liebe Grüße, euer treuster Fan.
Oh.
Der ist das. Okay.
Das freut uns. Wenn er ja. treuer Fan ist, dann antworten die Fragen.
Treuer Fan, hat zugehört und hat eine Frage. Also besser geht's ja nicht. Also in der Tat berechtigt auch das Thema und nimmt leider in der Praxis immer mehr überhand. Also zusammen destilliert geht ja die Frage dahin, ich habe da eine Stelle, eine Tätigkeit und das Unternehmen sagt, okay, du kannst das direkt nach der Ausbildung noch nicht 100% erfüllen, deswegen fängst du in einer Eingruppierung an, die drunter liegt. Wir haben diese Entwicklungsstellen immer mehr jetzt, wo die Betriebe sagen, naja, hier, ich hätte dich gern, aber das kannst du noch nicht und deswegen müssen wir dich erstmal entwickeln. Und wie es auch beschrieben ist, also manchmal gibt es tatsächlich einen Plan dazu und eine konkrete Timeline, wo du weißt, okay, bis dahin habe ich dann mein Ziel erreicht. Oft ist es aber auch dann ein Nasenfaktor oder man bekommt gesagt, naja, ich schätze das so ein, dass du das bis jetzt noch nicht kannst und deswegen kriegst du es nicht. Also das Schöne ist ja, es gilt weiterhin der Tarifvertrag. Mhm. Und wenn sich an der Stelle jemand ungerecht behandelt fühlt und begründen kann, wie es denn richtig wäre, dann kann er das natürlich auch individuell mit unserer Hilfe auch einklagen. Der Punkt ist, wenn es eine E8er-Stelle ist, und hier die neu angefangenen Kolleginnen auf eine E6er kommen, aber kein Unterschied ist in der Tätigkeit, in der Verantwortung, in dem Wissen, was angewendet wird im Verhältnis der E8er-Stelle, dann ist natürlich, wenn die so ausgefüllt wird, die E8er-Stelle oder die E8er-Bezahlung anzuwenden. Wenn man jetzt sagt, okay, es gibt wirklich so schwierige oder so Themen, die Erfahrung brauchen und wir wollen dahin entwickeln, dann kann man mit einer E6 anfangen. Dann muss aber auch klar sein, was wird denn dann nicht getan, welche Verantwortung wird nicht übernommen und wie steigert sich das dann bis zur E8 dahin. Und da haben wir also die Möglichkeit reinzukrätschen, würde aber empfehlen, das vorher nochmal komplett abzuchecken, bevor jetzt da die Revolution ausgerufen wird, weil möglicherweise in den Konzernen ist es halt auch so, dass diese Endstellen teilweise höher eingruppiert werden, als es vielleicht die Tätigkeit dann hergibt. Also nicht, dass wir sagen, hier, wir gehen jetzt dagegen vor, dass eine E6 bezahlt wird, weil es ist ja E8 ausgeschrieben und dann wird vom Konzern her sich das nochmal angeguckt und festgestellt, oh, das ist ja gar keine E8er-Stelle, ist ja bloß eine E7. Also von daher muss man das immer in Gänze betrachten. Hm. Aber dieses Vorgehen, ich sage immer, es gibt eine Tätigkeit, eine Stelle und genau eine korrekte Eingruppierung dazu. Und dann gibt es da kein Rumdrödeln und kein Entwickeln und sonst irgendwas.
Aber ganz grundsätzlich kann man ja sagen, dass niemals eine Betriebsvereinbarung den Tarifvertrag aushebeln kann.
Nein. Also was natürlich geht, ist besser.
Besser, ja, aber besser nicht schlechter.
Aber schlechter und langsamer und sonst irgendwas, da gehen wir nicht mit. Da haben wir es dagegen. Und wie es richtig beschrieben ist, für die Erfahrung auf der Position haben wir eben die Jahressprünge mit 2, 4, 6.
Mhm. Ja.
Das ist quasi die tatsächliche Antwort, melde dich bei deinem Bezirk.
Am besten direkt soll sich der treue Fan bitte bei seinem Betriebsbetreuer des Vertrauens wenden.
Und dann kann man das nochmal.
Und dann gucken wir uns das dann direkt mal an.
So schaut's aus.
Sehr cool. So, und jetzt zu der tatsächlichen Folge. Wir wollten heute über AT reden.
Oh, die Zeit ist schon rum.
Ja, genau. Michael muss jetzt leider schon wieder gehen. Nein, Quatsch. Okay, erstmal danke, Anton, für die Frage, die du uns vorgelesen hast. Es freut uns natürlich auch, wenn Fragen reinkommen, wenn der Michael schon mal da ist. Und dann passt das ja wieder wie die Faust aufs Auge sozusagen. Aber Michael, wie gesagt, wir hatten ja bei der letzten Podcast-Folge schon im Prinzip imaginär verabredet, dass wir dich nochmal einladen zum Thema Abgrenzung zum AT-Bereich.
Richtig.
Weil gerade in der Eingruppierung ja immer ganz klar war, dass oder ganz klar ist, dass sich die Tarifverträge natürlich für die Tarifmitarbeiter oder die für die Tarifmitarbeiter gemacht sind und die ganze Eingruppierung vor allem für die Tarifmitarbeiter wichtig ist. Wir aber ja natürlich auch Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben haben, die außerhalb des Tarifs eingruppiert sind und die wir dann außertarifliche Beschäftigte nennen, abgekürzt AT. Wobei ich ja immer so flapsig sage, ohne T kein AT. Und deswegen, da lässt sich schon daraus ableiten, dass wir eine gewisse Abhängigkeit auch haben und dass wir uns natürlich auch als IGBCE zuständig fühlen für die Kolleginnen und Kollegen im AT-Bereich. So, und darüber wollen wir einfach reden. Und deswegen, Michael, ganz konkrete Frage. Ich habe ja gelernt, man muss konkrete, knappe und präzise Fragen stellen.
Dann kriegt man auch eine Antwort.
Dann kriegt man auch eine Antwort, eine ganz präzise. Deswegen meine erste Frage, wo haben wir denn überall AT-Beschäftigte? Okay.
Entschuldigung. Bitte jetzt alle Firmen namentlich mit Adresse nennen.
Es ist einfacher, wenn wir es andersrum machen, wollen wir denn keine?
Ich muss so lachen, weil ich habe tatsächlich einen Podcast letztens gehört, den ich wirklich sehr schätze. Da geht es auch um Reden und so weiter. Und da war das Thema Interviewfragen. Und da dachte ich, Anne, den hörst du dir auf jeden Fall mal an. Da kannst du was draus lernen. Und da habe ich gedacht, ja genau, dieses konkrete Fragen. Und jetzt übe ich meine erste konkrete auf den Punkt Frage. Und die läuft total ins Leere.
Die du dir quasi selbst beantwortet hast, weil ja, im Prinzip waren wir überall Athena. Ich glaube, die Frage war anders gemeint.
Das Schönste war euer Gesichtsausdruck. Sie saßen hier und guckten mich beide an, völlig mit leerem Gesicht. So. Okay, also ich versuche es nochmal. Wir haben natürlich überall da AT-Beschäftigte, wo wir einen Tarifvertrag haben, wie ich sie auch gerade schon mühevoll hergeleitet habe. Aber in der chemischen Industrie unterscheidet sich das ja nochmal ein bisschen von den anderen Branchen, weil es da konkret beschrieben ist. Und da würde ich dich bitten, Michael, sag da einfach jetzt mal völlig unkonkret was dazu.
Ich sag doch, ich weiß, worauf du hinaus willst und keine weitere Fragen mehr. Ich beantworte jetzt einfach. Ja, also die Problematik ist ja tatsächlich, dass es keine gesetzliche Definition von AT gibt. Wie du richtig sagst, ohne Tarif, kein außertariflich. Also habe ich tatsächlich auch schon gesehen, dass wir irgendwo Tarifverhandlungen geführt haben, die trotzdem schon ATler hatten, bevor wir einen Tarif eingeführt haben. Wie auch immer. Der Punkt ist, dass wir die Abgrenzung zum AT hauptsächlich über unsere Tarifverträge haben und die tatsächlich auch unterschiedlich ticken. Also das Musterbeispiel oder wo wir halt die meisten Fragen zu haben, ist einfach der Chemietarifvertrag. Mhm. Da gibt es diesen Dreisprung oder Viersprung, den man da leisten muss, damit jemand tatsächlicher AT ist. Also ein Arbeitsvertrag, wo drüber steht, du bist außertariflich eingestellt. Die Mitbestimmung des Betriebsrats. Das ist tatsächlich auch in der Praxis immer wieder ein Thema, obwohl es in der Chemie ausdrücklich drinsteht. Also auch wenn es nicht drinstehen würde, wäre ein Betriebsrat über 99 Einzelmaßnahmen bei einer Einstellung in den AT-Bereich, Versetzung im AT-Bereich zumindest dann auch anzuhören. Und über 87, also hier Mitbestimmung bei Entgeltgestaltung eben auch im AT-Bereich mit involviert. So, das sind also zwei Kriterien, die erfüllt sein müssen. Das dritte Kriterium ist dann, dass die Tätigkeit es hergeben muss. Also wir haben ja unseren Entgeltgruppenkatalog mit 13 Entgeltgruppen, die da auch bestimmen, was die Tätigkeit ist. Und da haben wir in der E13 ja die Voraussetzung, das müssen Tätigkeiten sein, für die du ein Studium brauchst, Spezialkenntnisse, Berufserfahrung, also umfangreiche Erfahrung sogar. Und ja, in gewisser Weise auch höhere Verantwortung im Rahmen von Budget und Personal. Und da muss dann der ATler in Chemie drüber sein und dann reden wir noch übers Geld. Und auch da muss dann das AT-Entgelt über dem sein, was der Tarifvertrag hergibt. Aber das ist Chemie, da haben wir uns länger dran abgearbeitet. In anderen Tarifbereichen sieht es eben nicht so aus. Also wenn man in den Kautschuk reinschaut, da steht dann halt nur drin, naja gut, das sind halt Leute, die über den Kriterien liegen, die im Entgeltrahmen sind, also rein auf die Tätigkeit dann abgestellt. Mhm. Oder in der Papier, da ist es dann nochmal ein bisschen ja, einfacher vielleicht in der Anwendung, weil da steht drin, naja, also der Tarifvertrag gilt nicht für Leute, die Geschäftsführer sind, die Prokura haben oder die andere Beschäftigte einstellen oder entlassen dürfen. Also das ist schon mal, da ist gar nicht drauf abgestellt, was die Tätigkeit ist, sondern die Funktion im Betrieb und damit hast du da relativ wenig Möglichkeiten, ATler zu basteln.
Also das heißt, man kann erstmal grundsätzlich sagen, dass unabhängig der Branche sind zwei Dinge entscheidend für den AT-Bereich. Der erste Punkt ist, es liegt immer oberhalb der obersten Tarifgruppe, also sowohl von der Tätigkeit her als auch vom Entgelt her über der obersten Tarifgruppe im Tarifvertrag. Und der zweite Punkt ist, es ist immer mitbestimmungspflichtig, wenn jemand in den AT-Bereich wechselt. Es ist immer eine Umgruppierung auch im Sinne des Betriebsverfassungsgesetzes.
Genau, also deswegen haben wir die Folge ja gemacht, weil es ganz viel mit dem Thema Eingruppierung und Umgruppierung zu tun hat. Und nur weil die Kolleginnen dann außerhalb des Tarifs bezahlt werden oder die tariflichen Regelungen nicht gelten, sind sie ja trotzdem Beschäftigte des Betriebes und damit der Betriebsrat immer auch im Boot, wenn es um die Kolleginnen und Kollegen geht.
Ja, und da, wo es dann meistens so ein bisschen hakelig wird, wenn wir uns jetzt schon mal auf die zwei Punkte von eben verständigt haben, ist ja dann da die Frage, wie hoch über der obersten Entgeltgruppe liegen wir denn? Und da gibt es ja durchaus interessante AT-Verträge, wo dann man oder häufiger der Arbeitgeber der Ansicht ist, oberhalb der obersten Entgeltgruppe meint die oberste Entgeltgruppe plus ein Euro mehr, was ja oben drüber liegt. Aber das ist ja durchaus eben nicht der Fall, weil wir nehmen das ja anders wahr und es gibt ja jetzt auch ein LAG-Urteil, was uns da bestätigt in der Auslegung. Vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen.
Dazu kann ich was sagen. Richtig. Es ist ja immer irgendwo in der Republik, wenn man sich umhört, kriegt man die Antwort, naja, das sind so 10% oder 12% über der E13, was Chemietarif ist, wo der AT-Bereich dann anfängt. Also wir haben in keinem unserer Tarifverträge eine Abstandsklausel, die konkret irgendwelche Prozentwerte beinhaltet. Mhm. Das gibt's nicht. Und das LAG-Urteil, das du ansprichst, das war letztes Jahr in Rheinland-Pfalz und hat nochmal klargestellt, also im Tarifvertrag ist gemeint, dass ein ATler mehr Entgeltbestandteile haben muss als alles das, was im Tarif geregelt ist. Also da redet man nicht nur über die E13 blank und den Euro drüber, sondern das ist eben die E13 plus, was in den anderen Tarifbereichen, also außerhalb des Entgelts auch noch zusätzlich geregelt ist. Also da reden wir über die Jahresabschlussleistung, also landläufig das Weihnachtsgeld, was ja jetzt 100% ist, also 13 volle Monatsentgelte im Tarifbereich auf der E13 aufbauen. Da reden wir über Urlaubsgeld, da reden wir über die tarifliche Altersvorsorge im TVTA, da reden wir über Zukunftskonto, die Zukunftstage, da reden wir über die Demografiebeträge und am Ende des Tages auch, weil es ja um alle tariflichen Bestandteile geht, auch über die Arbeitszeit. Und das war nochmal gut, dass das LAG das nochmal bestätigt hat.
Also Landesarbeitsgericht nochmal, vielleicht zur Erklärung.
Du hast ja erst LAG gesagt.
Ja gut, deswegen stelle ich es auch nochmal richtig.
Sehr gut. Besser spät als nie. Genau, dass das nochmal bestätigt wurde, dass wir da auch über die Arbeitszeit reden, weil die überwiegenden AT-Verträge, die ich kenne, gehen von 40 Stunden die Woche aus, 42 Stunden die Woche und im Verhältnis zu einer 37,5-Stunden-Woche sind das halt auch nochmal 5-6%, die das Ganze dann finanziell darstellen. Und dann am Ende des Tages, wenn wir das alles zusammenrechnen, auf der linken Seite, also auf der tariflichen Seite und auf der rechten Seite gucken, was bekommt denn ein AT-Mitarbeiter? Also auch da wieder alles reingerechnet, die Monatsentgelte oder die Jahresentgelte plus die Boni. Und da dann, das war der andere Punkt im Landesarbeitsgerichtsurteil, die Boni, so wie sie tatsächlich gezahlt werden, je nach Jahr. Und wenn nur an diesem Bonus der Status des AT abhängt, dann kann es tatsächlich so sein, dass eben in einem Jahr der AT-Status da ist und im anderen nicht.
Ja.
Und die Folge war eben, deswegen ist das jetzt vielleicht auch für die Arbeitgeber ein Tacken kritischer geworden, also wenn dieses AT-Kriterium endgültig gerissen wird, der Kollege, die Kollegin aber als ATler geführt wird mit Arbeitsvertrag und so weiter, dann haben die einen Anspruch drauf, dass dieses Kriterium über den tariflichen Bedingungen bezahlt zu werden auch erfüllt wird. Das heißt also, die haben Anspruch auf eine Nachzahlung, um dann über diesen Grenzwert zu kommen. In der Tat, der Grenzwert ist dann mit einem Euro oder auch juristisch mit einem Cent überstritten. Also der ATler muss tatsächlich alles das, was da drin steht im Tarif, bekommen und darüber. Und dann gibt es aber keine Abstandsgebote mehr, dass das 15% oder 15% sein müssen, was da drüber ist.
Ja, aber es ist ja trotzdem schon eine enorme Verbesserung, weil es ja auch AT-Verträge gibt, die ich so kenne. Da geht man von der nackten E13 plus ein Euro aus. Und wenn man dann sich mal die Arbeitszeit anguckt, die derjenige arbeitet, weil die sind natürlich ja auch nicht, die AT-Kollegen sind natürlich auch nicht an die, in der Chemie, an die 37,5-Stunden-Woche gebunden, sondern durchaus auch nach oben etwas höher liegend von der Arbeitszeit. Und wenn man dann mal die Arbeitszeit ausrechnet, kommen die auf einen Stundenlohn, da treten einem die Tränen in die Augen.
So ist das. Und also das war jetzt wirklich nochmal gut, dass wir dieses Urteil bekommen haben, weil die einfach gesagt haben, ihr müsst da alles angucken auf einer Jahressichtweise. Mhm. Nicht einfach, wie du sagst, ah, der R13 und dann nochmal einen Tacken drauf und dann ist das Ganze gut. Sondern wirklich so eine ganzheitliche Betrachtung. Wir haben uns da ja immer auch aufgerieben mit dem Punkt, ist der Demobetrag einzurechnen oder
ja.
Was fällt damit rein, weil das ja unter Umständen keine individuelle Zahlung ist, sondern eine kollektive, die da verwendet wird. Aber nein, der gerichtliche Entscheid war, rechnet da alles mit rein und dann muss es überschritten sein.
Mhm.
Und dann ist zumindest klar, okay, das ist der finanzielle Aspekt, den auch die ATler dann einklagen können unter Umständen und hier ja ein Kollege gemacht hat. Auf der anderen Seite reden wir da tatsächlich auch nur über die finanziellen Aspekte. Also das wird keinen dann retten, der sagt, ich möchte aber gar keine 42 Stunden arbeiten oder so Zukunftstage sind auch ganz schick. Das ist dann halt wirklich dem Tarifbereich vorbehalten. Ja. Also das hat schon auch Vorteile, tariflich unterwegs zu sein.
Ja, und der Vorteil von dem Gerichtsurteil ist natürlich auch, dass es nicht beschränkt ist auf eine Branche, sondern das gilt ja für alle Branchen. Und du hast ja richtig gesagt, im Manteltarifvertrag der chemischen Industrie sind diese 4 Punkte Voraussetzungen, um überhaupt ATler zu sein. In den anderen Tarifverträgen haben wir es nicht so deutlich drin stehen, aber die profitieren ja letztlich auch jetzt von dem Urteil.
Richtig, also diese Betrachtungsweise, dass alles damit eingerechnet werden muss und auch der Status von so einem Bonus, also wie ist der einzuberechnen? Also das war ja tatsächlich immer die Auseinandersetzung, weil dann für den ATH-Status immer ins Feld geführt wird. Naja, also das Bonuspotenzial sind ja, keine Ahnung, 100.000 im Jahr. Und auch wenn du nur 5.000 dann erwirtschaftet hast, weil du dich nicht so clever angestellt hast, bist du ein ATHler, weil du könntest das ja schaffen. Also auch da ist nochmal Klarheit gekommen, nur in dem Umfang, wie tatsächlich der Bonus auch umgesetzt wird. Ne?
Und was ja auch was Schönes an dem Urteil ist, ist es ja, wir haben es ja geführt, ne? Wir waren ja die Unterstützer des Kollegen. Oder der hat ja auch mit dem DGB-Rechtsschutz zusammengeklagt. Das heißt, es ist ja auch ein bisschen unser Urteil.
Genau.
So, jetzt habe ich aber nochmal eine leichte naive Frage. Und zwar jetzt die ganzen Vorteile eines Tarifvertrags. Und der Tarifvertrag ist ja im Endeffekt eigentlich nur gültig für Tarifmitglieder. So, und wenn ich jetzt ein AT-Beschäftigter bin, bin kein IGBCE-Mitglied, würde ich jetzt mal dagegen klagen, um zu gucken, so irgendwie fühle ich das ein bisschen komisch, ob das jetzt auf mich zutrifft oder nicht. Geht vors Arbeitsgericht mit einem externen Anwalt und danach kommt dann die Frage, naja, sind Sie denn überhaupt Gewerkschaftsmitglied? Weil jetzt die zusätzlichen, beispielsweise die 5 Tage, ne, oder auch der Demografiefreibetrag ist ja eigentlich nur vorgesehen, aber auch für Gewerkschaftsmitglieder. Und in seinem Arbeitsvertrag wird da, glaube ich, auch keine Klausel stehen, die sich nach dem Tarif richtet. Wäre das zum Beispiel dann auch vorm Gericht?
Konkrete Frage.
Konkrete Frage. So, jetzt muss ich mich nochmal sammeln. Also, kann er
auch,
denn überhaupt.
Auch da weiß ich, worauf du hinaus
willst. Ich weiß, aber. Nee. Hat er denn überhaupt Anspruch, dagegen überhaupt vorzugehen, weil er noch zusätzliche Sachen zu seinem normalen Gehalt bekommen würde, weil es jetzt doch drunter liegen würde, wenn er die tariflichen Leistungen mit einbringen würde, ohne Tarifmitglied zu sein?
Also, es sind, glaube ich, so 2 Aspekte in der Frage. Das eine ist ja die Diskussion nach dem, wer ist denn AT, wer ist kein AT, was passiert, wenn ich feststelle, ich bin gar kein AT. Ne? Also, oft wird ja nur das eine Kriterium, das Geld ins Feld geführt und dann wird es mehr oder weniger erfüllt. Die Tätigkeit ist dann schon oft schwierig. Ne? Einen Arbeitsvertrag kriegt man auch noch hin, ganz oft zumindest. Was passiert denn dann, wenn ich sage, okay, weder die Kohle stimmt, noch die Tätigkeit stimmt und ich habe aber diesen AT-Status? So, und dann haben wir richtigerweise die Möglichkeit zu sagen, okay, dann gehen wir vor das Arbeitsgericht und lassen mal feststellen, welchen Status habe ich denn tatsächlich. Und dann kommt, so haben wir es, glaube ich, auch in der Folge mit der Eingruppierung diskutiert, die Frage nach der Mitgliedschaft, weil ja die Tarifverträge nur für die Mitglieder gelten. Mhm. Und wie du richtig sagst, Anton, also schwerlich wird da in einem AT-Vertrag eine Bezugnahmeklausel auf einen Tarifvertrag stehen, wo dann drinsteht, naja, aber falls wir uns geirrt haben, wollen wir dich aber nach Tarifvertrag bezahlen. Von daher müsste das an der Stelle 1:1 eingeklagt werden und dann wäre die Anspruchsgrundlage die Mitgliedschaft. Also wenn du kein Mitglied bist und sagst, ich möchte aber nach Tarif bezahlt werden, dann wird der Richter sagen, oh, schwierig, also vielleicht verhandelst du da nochmal individuell, weil das ist ja der Punkt, wir haben ja in Deutschland die Verhandlungsfreiheit und wenn du sagst, der Tarifvertrag gilt für mich nicht, weil ich nicht Mitglied bin, dann kannst du ja selber was verhandeln an der Stelle. Tatsächlich haben wir die Situation ja doch in einigen Fällen, gerade als geschichtliche Entwicklung, weil es gab eine Zeit, da sind ja ganz viele Kolleginnen und Kollegen in diesen AT-Status überzeugt worden, ohne jetzt wirklich eine Leitungsführungsfunktion oder so eine herausragende Stellung zu haben, einzig und allein mit dem Hintergedanken, irgendwie in diese Vertrauensarbeitszeit zu kommen. Ne? Mhm. Das ist ja für beide Seiten schön geredet worden. So auf der einen Seite, hier Beschäftigter, bist AT, bist was Besonderes, dann können wir dich auch ganz anders fördern, weil Tarifvertrag gilt für dich gar nicht mehr. Und als Bonus obendrauf, du musst gar keine Arbeitszeit mehr erfassen und stechen. Und für den Arbeitgeber war das ja immer Schnieke, weil 4 Überstunden, 100 Überstunden, keiner weiß es. Und auch in den seltenen Fällen sind dann die Kolleginnen und Kollegen gekommen und gesagt, ich glaube, ich habe da mal 3 Tage an Zeit erwirtschaftet und die möchte ich daheim bleiben. So, und mit der Änderung der Rechtslage oder mit der Konkretisierung der Rechtslage, besser über das EuGH-Urteil und dem, was jetzt unser Arbeitsministerium da noch liefern muss bezüglich dem Arbeitszeitgesetz, ist das ja ein Kriterium, das immer weiter in den Hintergrund kommt. Also die Frage ist ja, wie viel Vertrauensarbeitszeit wird es zukünftig noch geben? Mhm, genau. So, und wenn das dann wegfällt, ist auch die Frage, wie viele ATler, die das als einzigen Bonus gehabt haben, wird es denn zukünftig noch geben?
Und noch ein Stichwort zum Thema Überstunden. Ich habe kenne ganz viele Betriebe, die haben dann im AT-Bereich die Regelung, dass Überstunden gekappt werden. Schon nach einem Viertel oder halben Jahr oder zumindest, also die bauen ganz viele Überstunden auf und dann werden die irgendwann, verschwinden die.
Ja, das waren ja die guten Arbeitsverträge noch, in denen drin stand. Also im AT-Bereich ist jegliche Mehrarbeit und Überstunden mit dem AT-Gehalt ja schon abgegolten. Da gab es ja dann auch mehrere Urteile, dass das zu unkonkret ist, dass zumindest irgendwo eine Hausnummer stehen muss. Aber mit Vertrauensarbeitszeit, wo überhaupt keine Hausnummer irgendwo mal steht, erfasst wird, ist dann jeder selbst darauf angewiesen. Mhm. Und da ist halt schon die Empfehlung zu sagen, hier kann man das dokumentieren ein Stück weit für sich selbst und das dann als Anspruchsgrundlage nehmen, weil da haben die Gerichte auch schon entschieden, dass das berechtigte Interessen sind. Und wenn man nachweisen kann, dass die Stunden da über dem normalen Maß, was da erwartet wird, geleistet worden ist, dann hat man auch einen Ausgleichsanspruch an der Stelle.
Ja, hat man, ne?
Ja.
Weil das ist auch immer noch so ein Mysterium, glaube ich, dass man so komplett vogelfrei ist im AT-Bereich.
Nein, also wie gesagt, man ist ja weiterhin Beschäftigter und auch sämtliche anderen Gesetze gelten. Und vielleicht an der Stelle nochmal betont an die Betriebsräte da draußen. Also auch um die Beschäftigten in dem AT-Bereich kann man sich kümmern und hat einige Gestaltungsmöglichkeiten. Nicht nur Entgelt. Also das ist ja tatsächlich so, der Tarif regelt die Entgelte in dem Tarifbereich, aber die außertariflichen Entgelte werden ja auch nach irgendwas gestaltet und ganz oft kommen dann irgendwelche Hey-Tabellen und andere Strukturen und da besteht ein Mitbestimmung und auch ein Initiativrecht für die Betriebsräte. Aber auch so Geschichten, ne? Also wenn es Arbeitszeiterfassung gibt und so weiter, gibt es Regelungen im AT-Bereich zur Arbeitszeit, Thema Gesundheit, Sozialleistungen und so weiter ist natürlich auch was im AT-Bereich interessiert ist. Und da gibt es eben Möglichkeiten, diese Beschäftigtengruppe auch ein Stück weit mitzunehmen und mitzugestalten. Und da müssen wir auch als IGBCE dann mit reinkommen und klar machen, dass eine Gewerkschaft also nicht nur für den Tarifbereich da ist, sondern auch ganz gute Lösungen und gute Ideen hat für alle Beschäftigten auch im außertariflichen Bereich.
Ja, wobei ich da sogar noch ein bisschen weitergehe, weil ich der Meinung bin, der Tarifvertrag gibt ja sehr viel Sicherheit oder soll ja vor allem sehr viel Sicherheit geben, zu wissen, welche Arbeitsbedingungen gibt es und wie werden sie entlohnt, ganz grob gesagt. Und ich bin der Meinung, es muss in keinem deutschen Betrieb jemanden geben, der sich außerhalb eines Tarifvertrages bewegt, sondern im Prinzip müsste jeder Beschäftigte, egal an welcher Stelle er tätig ist, mal vielleicht abgesehen vom Geschäftsführer, müsste sich jeder Beschäftigte in einem Tarifvertrag wiederfinden. Und ich finde, das ist auch nochmal ein Stück weit vielleicht auch eine Aufgabe an uns, mal zu gucken, ob es nicht sinnvoll ist, in unseren Tarifverträgen, in den Entgeltgruppen oder in den Entgeltrahmentarifverträgen einfach noch Entgeltgruppen obendrauf zu satteln, sodass man auch es wirklich abbilden kann. Mhm. Weil ich glaube, du hast es gerade so auch mal angedeutet, dass der AT-Bereich vielleicht für den Arbeitgeber auch von Interesse ist, weil er da selber eigenständig individualrechtlich schalten und walten kann und den Kollegen das Gefühl geben, sie wären etwas Besonderes, wenn sie dann im AT werden, aber unterm Strich vielleicht feststellen, sie müssen viel mehr arbeiten und vielleicht auch am Ende zu weniger Geld oder zu schlechteren Bedingungen, als es jemand im Tarifbereich macht. Deswegen würde ich sagen, das ist auf jeden Fall nochmal auch ein Memo an uns, dass wir daran arbeiten, die Tarifverträge auszuweiten. Das ist natürlich am Ende eine politische Entscheidung, ob man das möchte, aber das ist meine ganz persönliche, die ich wollte.
In der Tat, und technisch wäre das ja ohne Probleme notwendig, weil diese Vorteile, die da immer gesehen werden, dass man da natürlich nochmal individueller Entgelt gestalten kann, weil man ja quasi sein AT-Entgelt verhandelt. Das ist ja in ganz vielen Fällen auch gar nicht so. Also es gibt dann irgendwelche Entgeltbänder und Stufen und da wird man dann drauf einsortiert, dann ist es vielleicht noch der Bonus. Und auch das ist ja über all unsere Tarifverträge möglich, zusätzlich zum Tarif betrieblich nochmal Leistungsentgelte, Boni und so weiter parallel dazu oder obendrauf zu gestalten. Und dann schließt das eine das andere gar nicht aus. Und wie du sagst, die Sicherheit, die da hinten dran steht und vielleicht auch der kollektive Aspekt in Verhandlungen eben nicht alleine dazustehen, sondern für alle was mit dem Rückhalt einer Gewerkschaft hinzubekommen. Also das müssten Vorteile sein, die dann aber auch in der Gruppe der jetzt AT-Beschäftigten dann auch mal dazu führen müssen, dass man sich outet. Also ich glaube, das Thema Pflegezusatzversicherung, Chemie, die Careflex, das war ja so ein Punkt, wo schon ganz viel Bewegung reingekommen ist, wo ja auch ganz viel AT-Bereiche aus den Betrieben gekommen sind, gesagt haben, ja, das wollen wir aber auch, das ist eine gute Geschichte und darüber schon was entstanden ist. Und dann ist dieser Slogan so ein Tarifvertrag für Außertarifliche doch irgendwo in greifbarer Nähe auch.
Ja, und es hat noch aus meiner Sicht den Vorteil, dass man eine Belegschaft nicht spaltet. Ich habe auch manchmal das Gefühl, das ist so eine, das wie so eine Zweiklassengesellschaft im Betrieb. Das ist der eine ist der Tarifbereich, das sind so die Kolleginnen und Kollegen der Produktion, die Malocher, und die anderen sind im AT-Bereich und fühlen sich als was Besseres, was vielleicht oder was mit Sicherheit nicht so ist, aber das ist so, weil die Interessen verschieden gelagert sind und weil für den einen ist der Tarifvertrag, für den anderen nicht. Also das finde ich eine Zweiklassengesellschaft, die gar nicht da ist und die man da unnötig forciert.
Richtig, jeder trägt seinen Teil im Betrieb bei zum Erfolg. Und wir hatten es ja an anderer Stelle auch. Also ja, dieser Unterschied, dann gibt es für den AT-Bereich die Boni, die gibt es für die anderen nicht oder nur begrenzt. Dann haben wir dann nochmal verstärkt. Na, im AT kann ich frei entscheiden, wann, wie, wo ich arbeite. Und produktionslastig bin ich halt immer vor Ort und habe meinen Arbeitsplatz fest und meine Aufgabe fest und bin da auch im Fokus im Betrieb und die anderen machen, was sie wollen, in Anführungszeichen.
Und habe dann auf einmal so einen AT-Bereichskollegen dann vor mir sitzen, der, nachdem er erstmal überhaupt die Augen geöffnet wurde, mit was alles zum AT-Bereich mit nicht hineingezählt wird, dann erstmal feststellt, wow, ich glaube, ich werde hier gerade über den Tisch gezogen. Ja. Weil davon haben wir ja sehr viele, wo es schön geredet wird bei einem Vorstellungsgespräch mit dem AT-Bereich und Bonus und was du nicht alles bekommst. Und im Endeffekt, wenn du es runterrechnest, bist du eigentlich noch, sogar noch unter der I11.
Ja, das ist auch das, was ich vorhin angedeutet habe mit den Tränen in den Augen.
Genau, und aber auch da wieder Vorsicht. Also nur weil ich aus dem AT-Bereich rauswechsle vielleicht, weil festgestellt wird, ist doch kein AT, heißt es nicht, dass ich automatisch in der E13 dann einzugruppieren bin, sondern, so wie es Anton angedeutet hat, dann auch zählt wieder, welche Tätigkeit übe ich aus und wie ist die in unserem tariflichen Raster einzugruppieren. Und gibt es halt nicht nur den Sturz aus dem AT raus auf die 13, sondern möglicherweise auch auf die 12, auf die E11. So, und dann ist wirklich die Frage, rechnet sich das?
Ja, und dann muss man ja auch, darf man ja auch nicht außer Acht lassen, dass da ja auch noch die Psychologie und die Wertschätzung und so eine Rolle spielt und man sich dann vielleicht auch degradiert fühlt.
In der Tat. Ja. Also allein schon so ein außertariflich, so ein herausgestellter Status, den man dann verliert, ohne jetzt irgendwas dafür zu können, nur weil eben die Stelle halt so ist, wie sie ist, kann schon dazu führen, dass man sich ein Stück weit zurückgesetzt fühlt. Also wir Tarifmitarbeiter würden das nicht so sehen. Wir sagen ja, herzlich willkommen.
Ja, wie schön, dass du jetzt alle in jeden Genuss kommst, jedes Tarifvertrages.
Genau, dass alle 37,5 Stunden Woche und mehr Tage frei und du musst einfach nur einen Antrag stellen und hast deine freie Zeit und ein Zeitkonto und so weiter und musst gar nicht irgendwie argumentieren und drum bitteln, sondern es hat seine Vorteile, wenn man im Tarifvertrag ist.
Aber es gibt auch ganz viele Kollegen, die sehen das so. Also ich habe auch viele Fälle, die sagen, ich möchte doch lieber wieder aus dem AT zurück in den Tarifbereich, weil eben genau dann ich mich um viele Sachen nicht kümmern muss und viele Dinge einfach automatisch kommen. Und gerade vor dem Hintergrund, dass wir ja viel mehr so dieses Work-Life-Balance diskutieren und dass Geld nicht alles ist und dass auch die freie Zeit durchaus Quality Time und so weiter, wir haben es ja schon ganz oft besprochen, dass das viel mehr im Vordergrund steht und ich glaube, das kann dem trägt der Tarifbereich vielleicht viel mehr Rechnung, als dass du dich im außertariflichen Bereich dumm und dämlich arbeitest, dich aufopferst fürs Unternehmen, vielleicht ordentlich Geld verdienst, aber am Ende du kaputt, krank und weiß ich nicht, ausgebrannt bist.
Ja, also das sehen wir in allen Bereichen und ich glaube, das wird auch für den AT-Bereich gelten, dass eben Geld nimmer alles ist, sondern Zeit, Lebenszeit und Qualität da viel mehr eine Rolle spielen. Ja, und gerade wenn du im Betrieb warst und vielleicht da reingewachsen bist in den AT-Bereichen, auch das andere kennst, dann hast du da gar keine Scheu davor, zu sagen, nö, also Tarif hat auch was und hab kein Problem, da reinzugehen. Möglicherweise, wenn du eben keine Vorerfahrung hast, wenn du frisch irgendwie von mit dem Abschluss in den Betrieb kommst und dann so, und jetzt will ich aber was reisen, dass das noch verfängt, dass man sagt, hier, wir bieten dir was an, wo wir dich nach oben schießen können und fordern können und da geht's rein. Aber ich glaube, gerade bei der jüngeren Generation hat das Thema Zeit eine viel höheren Stellenwert.
Ja. Ich wollte gerade sagen, aber das ist gerade sogar auch so die beste Vorlage für meine nächste Frage, ob du, beziehungsweise Aussage, ist es sogar viel mehr, kannst du bitte nochmal bestätigen? Danke.
Ich hätte auch noch eine konkrete Frage im Petto.
Nee, ich hab eine Aussage, von der ich gerne, dass der Michael das bestätigt, weil er, dadurch, dass er im Landesbezirk tätig ist und sowohl alle Bezirke abklappert,
alle
Bezirke, alle Betriebe abklappert, könntest du den Zahn ziehen, weil ich ja auch doch mit dem einen oder anderen Dualstudenten zu tun habe und auch mit denen spreche, weil jeder der Meinung ist, naja, nach meinem dualen Studium bin ich direkt AT.
Nein.
Der möchte sich bitte nochmal die Eingruppierungsfolge anhören, würde ich sagen.
Der soll mal einen Blick in den TV-Thea werfen, beziehungsweise in den TV-Zauber, der was, wo wir unsere Protokollnotiz, unsere most famous Protokollnotiz zur ersten Eingruppierung von Bachelor und Master drinstehen haben, wo ja durch diesen ganzen Bologna-Prozess und Bachelor-Prozess die erste Eingruppierung von Absolventen auf die E10 gedrückt werden kann. Also entscheidend ist auch da die Tätigkeit und nur weil ich studiert habe, bin ich nicht automatisch AT.
Vielen Dank.
Also bestätigt.
Ja. Sagst du nochmal, was TV-Zauber heißt, Michael?
Tarifvertrag, Zukunft durch Ausbildung und Übernahme.
Berufseinstieg, glaube ich.
So irgendwie. Zukunft, da kennst du dich, glaube ich, besser
Zukunft
aus.
Zukunft durch Ausbildung und Berufseinstieg, meine ich, ne? Heißt ja.
Korrekt. Gut.
Anton nickt, dann passt das. So, pass auf. Jetzt übe ich mich nochmal mit einer sehr konkreten und präzisen und direkten Frage. Doppelpunkt. Lieber Michael, was würdest du jetzt allen AT-Kollegen raten?
Was würdest du raten? Ja.
Also im Sinne von, ob sie, ich will darauf hinaus, wenn ich als AT-Beschäftigter bin und ich habe meinen AT-Vertrag und ich habe ein Entgelt und frage mich jetzt, wie bin ich denn da jetzt eigentlich in der Range oder bin ich denn überhaupt im AT-Bereich und oder nicht? Ich fühle mich ein bisschen lost jetzt nach der Folge, weil ich gar nicht weiß, ob ich nicht ausgebeutet werde. Also was rätst du den AT-Beschäftigten, die jetzt diese Folge hören?
Je nachdem. Nein. Ich kann jetzt nicht allen AT-Lern raten, hier check mal, ob du eigentlich im Tarif besser aufgehoben bist. Weil mit Sicherheit gibt es auch AT-Kolleginnen und Kollegen, die berechtigt AT sind, weil sie eine herausgehobene Stellung haben, jetzt noch kein leitender Angestellten sind, aber trotzdem von unserem Tarifvertrag wahrscheinlich nicht mehr erfasst werden. Also,
aber wir würden den doch jetzt raten, mal nachzurechnen, oder? Darauf wollte ich hinaus.
Genau,
ich würde den raten, werdet alle Mitglied und meldet euch beim Bezirk und lasst es mal prüfen. Wäre mein Vorschlag.
Ein Bezirk.
Bisschen platt, aber ja. Nein, also deswegen sage ich, schaut es euch an, da wo ihr sagt, vielleicht in dem Grenzbereich oder ich fühle irgendwie passt es da nicht. Guckt euch nochmal an, was sind denn die Vertragsbestandteile, die ihr habt und was ist das, was der Tarifvertrag hergibt und dann gerne auch Kontakt eben zu uns aufnehmen und wir haben dann ein paar Möglichkeiten, euch zu beraten. Im Betrieb, die Gruppe der ATler, ne, was würde ich raten, wenn es da irgendwelche Punkte gibt, wo nicht nur individuelle Belange betroffen sind, dann schließt euch da auch zusammen, schließt euch kurz und geht auf den Betriebsrat zu, weil auch der kann einiges mehr machen, als eben nur zu prüfen, ist das AT, ist das kein AT.
Ja.
Ja, Betriebsräte raten, guckt auch bei den Versetzungen in den AT-Bereich rein. Also das ist ja die erste Instanz zu checken, ist es tatsächlich AT oder ist es nicht. Mit dem entsprechenden Widerspruchsrecht auch. Und ansonsten, ja, alle ATler, also ja, Mitglied werden unter Umständen. Aber einfach mal informieren, weil wir haben ja da ganz viele Angebote, auch als IGBCE im Bereich außertarifliche oder auch akademische Angestellte. Also wir haben das Kartnet, KAAT, und da kann man sich einfach mal informieren und wenn einem das taugt, kann man dann eben auch mit uns zusammen da Sachen gestalten.
KAAT.
KAAT.
Steht für kaufmännische Angestellte und AT-Beschäftigte.
Und akademische.
Ah, die Akademiker habe ich überschlagen.
Ja.
Kaufmännische, Akademiker und außertarifliche Beschäftigte.
Dabei sitzen zwei Akademiker vor mir.
Ja, und guck, wie sie sich einen abstottern und nicht mal eine gescheite Frage auf die Reihe kriegen.
Michael hat noch keine Frage gestellt.
Das stimmt. Der ist aber auch nicht da, um Fragen zu stellen, sondern um sich unseren zu stellen, sozusagen.
Richtig. Irgendwann mache ich meinen eigenen Podcast. Darf ich die Fragen stellen?
Ich überlege gerade, haben wir jetzt eigentlich alles abgearbeitet oder gibt es noch ein Thema, was du noch hast, Michael?
Ich denke, das ist, um dem Thema schon mal eine Richtung zu geben, haben wir, glaube ich, alle Punkte schon mal beleuchtet. Wir haben ja gesehen, das ist hier ein interaktives Format und wenn aus dem Bereich der AT-Kolleginnen und Kollegen, die uns zuhören, irgendwie nochmal Anmerkungen, Fragen sind, dann können wir die ja gerne beim Anton hinterlegen und in den Folgen 4, 5 und 6 zusammen.
Das lädt er sich schon selber ein.
Vor allem schon direkt für 3 weitere Folgen. Ne?
Können wir das ja dann aufnehmen oder wir machen mal eine Folge, wo wir dann einfach alle Fragen, die in der Zwischenzeit zu allen unseren bisherigen Folgen gekommen sind, nochmal aufbereiten und antworten können. Weil es soll ja nicht so sein, dass hier Fragen gestellt werden, die ins Leere laufen, oder?
Ja, das genau. Stimmt.
Vielleicht andere Richtung, aber Michael, kannst du noch mal einen besonderen Grund nennen, warum macht es Sinn, als AT-Beschäftigter IGBC-Mitglied zu sein?
Weil immer die Situation eintreten kann, dass du doch im Tarifbereich dann unterwegs bist und dann eben die Grundlage für deine korrekte Eingruppierung die Mitgliedschaft ist. Aber darüber hinaus, das, was wir schon erwähnt haben, haben wir doch ganz gute Angebote, auch für außertarifliche Beschäftigte, auch was so gemeinsame ja, Austausche angeht, plus na, das, was alle IGBCE-Mitglieder bekommen können, nämlich Rechtsschutz, Beratung auch, wenn es um individuelle Fragestellungen geht, diverse weitere Angebote.
Und wahrscheinlich, ja. Was ganz wichtig ist, sämtliche tarifliche Leistungen, also bei jeder Tarifverhandlung, die wir vorankommen, hat der AT-Beschäftigte wahrscheinlich auch nochmal Argumentationsgrundlagen mit dem Arbeitgeber, nochmal in Verhandlungen zu treten.
Ja, und ich finde vor allem, uns dabei zu unterstützen, viel für sie zu tun. Weil wir werden ja oft im Betrieb damit konfrontiert mit der Aussage, warum soll ich denn als AT-Beschäftigter Mitglied der IGBCE werden? Die tut ja gar nichts für uns. Ja, aber wenn die Kolleginnen und Kollegen bei uns nicht organisiert sind, geben sie uns halt auch keine Legitimation, was zu tun. Und das Thema, was wir vorhin angesprochen haben, nämlich die Entgelttarifverträge weiterzuentwickeln, Stufen aufzusetzen, mehr auch in Richtung, wie zum Beispiel bei Careflex auch für ATler zu machen. Das sind ja alles Punkte, da brauchen wir ja auch eine Legitimation und einen Auftrag. Und den Auftrag erteilen uns die AT-Beschäftigten damit, indem sie sich bei uns organisieren, so wie jeder andere Beschäftigte im Tarifbereich auch. Und deswegen finde ich, sollte man nicht die Frage stellen, liebe IGBCE, was tut ihr für uns, sondern lieber ATler, warum organisiert ihr euch nicht bei uns und gebt uns damit den Auftrag? Wir sind die Gewerkschaft.
In der Tat. Also der Aufruf, organisiert euch, macht bei uns mit, dann könnt ihr auch mitbestimmen, mit die Richtung vorgeben. Und das ist, was Anton ja angedeutet hat, mit jeder Tariferhöhung und dem,
genau,
in Anführungszeichen Abstandsgebot, ja, muss ja auch der AT-Bereich angehoben werden, auch wenn wir keine Prozentzahlen haben, aber die tariflichen ja, Gegebenheiten müssen überschritten werden und damit wird jeder Tarifabschluss auch zu einem AT-Abschluss.
Ja, ohne T kein AT.
Womit wir den Kreis geschlossen hätten.
Genau. Und ein guter Abschluss. Vielen Dank.
Dann sage ich danke, lieber Michael.
Danke, dass du bei uns warst.
Ja, immer wieder eine Freude.
Bis zum nächsten Mal, wenn es Fragenhagel geht.
Genau, bis zum nächsten Mal im Fragenhagel. Gerne.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.